Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So vieles, was hier in dem Podcast passiert, hätte ich mir niemals vorstellen können. Das heute gehört auf jeden Fall dazu. Lisa ist heute hier und sie leiht ihre Stimme heute Aninova. Die Vision von Aninova. Wir kämpfen für eine Welt, in der die Ausbeutung von Tieren keine Bedeutung mehr hat. Wir glauben an eine Zukunft, in der Menschen einem pflanzlichen Ernährungs- und Lebensstil folgen und in ihren alltäglichen Entscheidungen die Bedürfnisse anderer Lebewesen respektieren und berücksichtigen. In dieser Welt werden die natürlichen Lebensräume aller Tiere respektiert und ihnen ein Leben in Freiheit ermöglicht. Vielen Dank und herzlich willkommen, Lisa und Aninova. Hi, Lisa.
Hallo, Jan.
Ich freue mich total, dass du heute hier bist und deine Stimme heute die Stimme von Aninova sein wird.
Vielen Dank für die Einladung, dass du und ihr mir zuhört und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr.
Crazy, weil eigentlich müsste ich jetzt aufgeregt sein, weil das für mich wirklich etwas sehr, sehr Besonderes ist, dass du und ihr als Organisation heute hier als Gast in dem Podcast seid.
Vielen Dank, das ist ganz süß. Das war mich jetzt ein bisschen verlegen, aber wir halten fest, wir freuen uns einfach beide richtig doll.
Sehr gut. Starten wir damit. Wer oder was ist Aninova für den oder diejenige, die noch nie etwas von euch gehört haben?
Aninova ist eine Tierrechtsorganisation. Wir sind hauptsächlich in Deutschland tätig, aber auch ein bisschen im Ausland, kommen wir sicherlich auch später nochmal dazu. Und wir machen Undercover-Recherchen in Massentierhaltung, also klassisch in der Tierindustrie und in der Pelztierzucht. Das heißt, wir setzen uns besonders für die Tiere ein, die landwirtschaftlich genutzt werden. Also Rinder, Schweine, Schafe, alles, was man sich so vorstellen kann, Hühner. Weil wir einfach glauben, dass diese Tiere vor allem ja auch zahlenmäßig besonders doll unter den Menschen leiden, besonders für uns Menschen leiden müssen, ausgebeutet werden und die einfach, ja, fast gar keine Lobby bisher haben. Und deshalb setzen wir uns besonders stark für diese Tiere ein, dass die einfach eine Stimme bekommen, gesehen werden und dass das nicht alles nur im Verborgenen bleibt, weil ja, das genau ist ja das, was die Tierindustrie möchte, dass das Leid dieser Tiere im Verborgenen bleibt. Und dafür setzen wir uns ein, dass die Bilder aus den Stallungen oder aus diesen Zuchtanlagen an die Öffentlichkeit kommen und mehr Menschen sehen, wie sehr auch diese Tiere, die genau die gleichen Bedürfnisse wie alle anderen Tiere auch haben, sie wollen geliebt werden, gesehen werden und ja, dass die eben ja nicht nur im Verborgenen leiden, sondern dass Menschen das sehen und im besten Falle ja ins Handeln kommen und umdenken und etwas tun für diese Tiere.
Das ist so vielschichtig. Wir dröseln das jetzt hoffentlich Stück für Stück ein bisschen auf. Wie sieht denn die rechtliche Situation von Tieren in Deutschland aus?
Also es gibt ja, das wissen wahrscheinlich die meisten Leute, ein Tierschutzgesetz, das dafür da sein soll, Tiere zu schützen. Tiere sind aber per Gesetz immer noch Gegenstände und nicht als fühlende Lebewesen anerkannt. Das heißt, dieses ganze Tierschutzgesetz ist natürlich alles schön und gut, aber das ist sehr, sehr lasch und letztlich aus meiner Sicht schützt es die Tiere gar nicht wirklich. Denn einer der ersten Paragraphen ist ja auch, dass man Tieren kein unnötiges Leid antun soll. Und das ist natürlich sehr groß auslegbar, denn ich finde, also wenn man sich alleine mal die Tierindustrie anschaut, das kann man natürlich auf sehr viele andere Bereiche auslegen, leiden Tiere ja sehr oft sehr unnötig, denn man könnte es natürlich vermeiden. Und ich finde, alleine da ist ja schon der erste Verstoß gegen dieses Tierschutzgesetz und es zeigt ja auch nur, wie lasch das ist und vor allem, dass halt das in der Konsequenz überhaupt gar keine Ahnung für solche Straftaten eben gibt, die dagegen widersprechen sozusagen gegen dieses Tierschutzgesetz. Das heißt, wir haben in Deutschland die Situation, es gibt ein Tierschutzgesetz, das sehr, sehr lasch ist. Tiere sind nicht als fühlende Lebewesen, wie zum Beispiel in Großbritannien, anerkannt, was natürlich zur Konsequenz hat, dass sie als Gegenstand angesehen werden vor dem Recht und das natürlich einen Unterschied macht, ob man einen Gegenstand verletzt oder ob man ein fühlendes Lebewesen etwas antut und dementsprechend sind die Strafen halt auch leider immer sehr, sehr, ja, fallen sehr, sehr gering aus, vor allem eben nicht zugunsten der Tiere.
Das ist so crazy, ne? Weil wenn du das so sagst, dann ist in meinem Kopf, es macht keinen Unterschied, ob ich gegen dein Auto trete oder ob ich gegen oder ne, ein Schwein oder eine Kuh oder wen auch immer trete. Das ist dann vor dem Gesetz exakt dieselbe Tat.
Ja, also es gibt einen Fall, ich bin mal für etwas angezeigt worden, für eine Tierrettung. Und in dieser Anzeige stand, bewegter Gegenstand, der geklaut worden ist. Und ich fand es so schlimm, weil, also bewegter Gegenstand, das könnte ja auch ein Fahrrad oder ein Auto sein letztlich. Es ging dabei um ein Tier, um ein Lebewesen, das fühlt und gelitten hat für die Situation, aus der ich das gerettet habe und es jetzt einfach, also dadurch leben konnte und sonst halt einfach gestorben wäre. Und ich fand das so schlimm und absurd, das zu lesen, dass ich das gar nicht glauben kann. Und das zeigt aber ja auch den Blick, der, also wie Tiere im Recht behandelt werden. Ne? Es ist einfach ein Gegenstand und genauso werden sie ja einfach in dieser Industrie auch behandelt.
Warum ist die Gesetzeslage so, wie sie ist, wenn es doch andere Länder gibt, die uns zeigen, dass es auch anders geht?
Ja, ich weiß, dass das in Großbritannien oder auch in der Schweiz eben lange ein Thema war, vor allem, weil das auch aus der Öffentlichkeit heraus ist, was ich schön finde, weil das zeigt, dass die Öffentlichkeit und die Gesellschaft da einfach auch eine große Macht hat und einfach viel mitbestimmen kann. Wir denken ja alle immer, ach, was kann ich als alleinige Person schon ausrichten? Dem würde ich sagen, ist nicht so, denn wenn wir alle laut werden, und das sah man dort eben auch, da haben sich eben einige Organisationen stark dafür gemacht. Es kommt natürlich auch immer auf die Rechtsform in dem Land und so weiter an, wie einfach sowas geht oder nicht. Aber gerade zum Beispiel eben dort war es eben auch so, dass die Öffentlichkeit und die Gesellschaft da ganz viel mitgewirkt haben, dass sich da an dieser Rechtslage was ändert. Jetzt ist es bei uns in Deutschland so, wir wissen alle, Bürokratie und sehr, sehr komplizierte Wege sind oft zu nehmen, wenn man rechtlich wirklich was verändern will. Deswegen richten wir uns von Aninova auch hauptsächlich an die Gesellschaft, an die VerbraucherInnen, weil wir sagen, wir alle können eben etwas ändern. Wir haben es mit in der Hand. Man sieht es natürlich auch immer wieder. Unsere Kaufentscheidungen haben eine Rolle, aber auch, wie wir eben auf Tiere blicken. Und ja, ich glaube, in Deutschland ist es wäre natürlich alles möglich, ne? Also wenn ein Wille da ist, dann ist da auch ein Weg. Aber ich glaube, der Wille ist einfach nicht da und man sieht es jetzt, ich will gar nicht so stark auf die Wahlen eingehen, aber ich glaube, man sieht es eben schon auch nochmal, dass gewisse Parteien, die besonders auch der Wirtschaft sozusagen zugewandt sind und die Tierindustrie ist einfach, dieses Wort Industrie steckt da ja drin, mit der Wirtschaft hat einfach sehr eng verknüpft und die hängen zusammen und die Tierindustrie hat eine wahnsinnig große Lobby und die Tiere haben halt keine Lobby und deswegen versuchen wir natürlich so ein bisschen die Lobby für die Tiere zu sein, aber die Tierindustrie ist einfach riesengroß, wir haben da einfach einen Big Player auf der anderen Seite und deswegen ist das so schwer, da was verändern und dementsprechend dauert es halt auch immer unfassbar lange, bis sich dann auch gesetzlich irgendwas verändert. Also es ist ja immer wieder kurz davor. Beispiel Anbindehaltung oder auch Käfighaltung zum Beispiel bei den Legehennen, also in der Eierproduktion, vielleicht nur mal als Beispiel das zu nehmen. Da gab es eine Übergangsfrist von 10 Jahren, also Käfighaltung, Kleingruppenhaltung, werden Hühner in diesen, ja, Art Legebatterien nannte man das früher, gehalten auf Gitterkäfigen. Die sehen nicht das Tageslicht, die haben dort keine frische Luft und sind wirklich in diesen kleinen Gitterkäfigen. Das ist vor 10 Jahren verboten worden eigentlich per Gesetz. Aber, weil man natürlich sagt, oh ja, die LandwirtInnen, die können ja nicht einfach von heute auf morgen ihre Betriebe umstellen, das kostet ja viel zu viel Geld. Wir geben denen eine Übergangsfrist von 10 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, die läuft Ende diesen Jahres aus. Das heißt, diese ganzen Betriebe sind eigentlich so schon gar nicht mehr, also das ist so eine Grauzone sozusagen, es ist eine Übergangsfrist und dann mit Härtefallantrag kann man sich da auch immer noch mal ein bisschen drum rumschlängeln. Einige dieser Betriebe oder viele haben schon längst die Genehmigung, auf eine Bodenhaltung umzustellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Bodenhaltung super viel besser ist, aber es zeigt halt einfach nur diese Gesetze, selbst wenn die mal erlassen werden, es dauert halt unfassbar lange und die Lücken, die sind halt einfach so groß, dass man da immer, die Betriebe immer noch durchkommen und sich so durchschlängeln, so dass sie halt es längst möglich ausreizen, bis sie das dann wirklich umsetzen müssen.
Wahnsinn. Irre.
Ja, also das ist unfassbar. Ich finde, das ist so ein Beispiel, wo man das ziemlich handfest so, anschaulich machen kann, dass selbst wenn etwas verboten wird, es teilweise 10 Jahre dauert und man sich mal vorstellt, also das sind ja 10 Jahre, in denen diese Tiere weiter leiden, schlecht behandelt werden. Gut, das werden sie vielleicht auch danach auch, aber alleine erstmal dieses Gesetz durchzukriegen, dauert Ewigkeiten und dann es auch wirklich in die Umsetzung zu bekommen, dass sich tatsächlich was ändert, das dauert einfach teilweise unfassbar lange.
Was war der erste Impuls, der dafür gesorgt hat, dass es Aninova heute gibt? Weißt du das?
Ja, also wir hießen ja noch nicht schon immer Aninova. Früher war das Deutsche Tierschutzbüro. Gegründet worden ist das mit von Jan Pfeiffer, der auch jetzt noch der Geschäftsführer ist und im Vorstand ist. Und Jan hat einfach schon sehr früh gemerkt, dass ihn das sehr stört, wie mit Tieren umgegangen wird. Er lebt schon unfassbar viele Jahre, ich glaube seit seiner Jugend, vegan und hat wirklich damals schon angefangen, Betriebe zu kontrollieren, Aufnahmen zu machen, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Also das, was wir jetzt machen, hat eine Historie, die schon ungefähr 20 Jahre zurückliegt, dass Betriebe kontrolliert werden, weil wir uns einfach nicht darauf verlassen wollen, dass die öffentlichen Kontrollinstanzen, sagen wir mal das Veterinäramt zum Beispiel, da verlässlich sind oder das halt in der Form kontrollieren, ohne Anmeldung und halt auch ein realistisches Bild zeichnen und das halt auch wirklich ernsthaft was ändern wollen. Und deswegen hat Jan schon ganz früh damit angefangen, diese Arbeit in dieser Form zu machen. Und darauf ja, stützt sich natürlich auch heute unsere Arbeit. Wir machen das jetzt in einem größeren Team und natürlich auch vielleicht noch mal professioneller. Wir haben aus vielen Sachen gelernt. Früher hat Jan sich in allen Bereichen eingesetzt, also nicht nur in der Tierindustrie, sondern hat, was ich auch natürlich ganz toll finde, Katzen und Hunde und Kaninchen gerettet. Aber wir haben halt irgendwann gesagt, alle Tiere sind schützenswert. Aber wir konzentrieren uns eben auf diese eine sozusagen Tiergruppe, sogenannte Nutztiere, die halt auch ja nur irgendwie von irgendwem ein Label bekommen haben.
Was ja auch schon mal total skurril ist, ein Tier als Nutztier zu titulieren.
Total. Also das ist ja, wenn wir das Wort Haustier sagen, dann haben wir alle Tiere im Kopf. Hunde, Katzen, Kaninchen etc. Die Liste ist lang, ne? Und die werden, gerade jetzt, wenn man jetzt an Kaninchen zum Beispiel auch denkt, die werden geliebt, gehegt und gepflegt. Im besten Falle gibt es natürlich auch Unterschiede, aber sagen wir jetzt mal, gehen wir vom besten Fall aus. Die Leute lieben diese Tiere und wollen, dass es denen gut geht. Und dann gibt es Kaninchen, die in Zuchtanlagen leben, genau die gleichen Tiere, haben genau die gleichen Bedürfnisse, haben aber den Stempel Nutztier bekommen, weil sie auch als Fleischlieferant oder für Fell oder für die für Tierversuche fungieren können. Und einfach nur das Label entscheidet, ob man geliebt wird oder ob man ausgebeutet wird und schrecklich leiden muss. Und das finde ich so absurd. Also oder auch das Wort Wildtier. Gut, bei Wildtier sind wir uns eigentlich auch klar, die sollten einfach wild leben, wie der Name das schon sagt. Und trotzdem sind diese Tiere in Zirkussen und in Zoos eingesperrt. Zeigt natürlich auch einfach grundsätzlich, ist der Mensch trotzdem immer noch der sich die Tiere zu eigen macht und immer auch entscheidet, welches Label das Tier trägt, liebt man das, wie wird das behandelt. Also leider viele, ist ein großes Thema auf jeden Fall.
Total, das zeigt dieser Podcast hier auch immer wieder. Also wir schneiden so vieles an und ich versuche mich zu bemühen, in die Tiefe zu gehen. Aber wenn du in jedem Themenfeld in die Tiefe gehen würdest, dann müsstest du jeden Tag zwei Sendungen bringen. Und das zeigt, also ich lache jetzt so darüber, aber das zeigt, wie groß und komplex das ist und wie viele Probleme da herrschen. Und das ist ja überhaupt nicht lustig.
Nee, total. Vor allem für die Tiere selber ist es ja, also das ist ja höchst dramatisch, was einfach mit den Tieren passiert. Und vor allem Tiere, also wenn man sich auch die landwirtschaftlich genutzten Tiere anschaut, das sind häufig einfach Tiere, die sich nicht wehren. Die Rinder zum Beispiel, unfassbar soziale, liebe, ruhige Tiere. Da muss so viel passieren, dass sich ein Rind mal gegen den Menschen erhebt. Und besonders dramatisch finde ich das einfach, weil, ja, solange da keine Wehr ist, also mit einem Wildtier würde man das vielleicht weniger machen, vielleicht mit einem Tiger, den würde man sich vielleicht nicht einfach so, es gibt auch genug Leute, die das machen, aber dass diese Tiere dann so ausgebeutet werden und so behandelt werden, finde ich einfach nur ganz, ganz schrecklich.
Wie bist du zu Aninova gekommen?
Ich habe mich, also schon seit ich mich erinnern kann, habe ich immer so ganz viel mit Tieren gemacht. Ich bin auf einem eher ländlich groß geworden, habe dort möglichst viel Zeit aber mit sämtlichen Tieren verbracht. Also wo ich überhaupt nur irgendwo einen Hund oder Katze, aber auch Schweine und Rinder besuchen konnte, habe ich das gemacht und bin dann den ganzen Tag so rumgelaufen und habe diese Höfe besucht. Und habe dann aber irgendwann mal, also ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ich finde es relevant für die Geschichte, habe dann irgendwann mal gesehen, dass an der Bushaltestelle, an der ich gewartet habe, morgens auf dem Weg zur Schule, ein Schwein aus dem Stall auf so eine Dorfwaage, also es gab in vielen Dörfern so Wagen, wo die Tiere gewogen werden tatsächlich, so Schlachtgewicht dann festgestellt wird und das ist wie so eine Art Sammelstelle, da hat nicht jeder Hof sowas, sondern ist dann irgendwie in der Mitte des Dorfes und dieses Schwein wurde dort hingezerrt und gewogen und es hat unfassbar geschrien und sich unfassbar gewehrt und ich fand das so schrecklich, also ich war da vielleicht 10 Jahre alt oder so ich habe das kaum ertragen, dieses Schwein so ja da schreien zu sehen. Und ich habe auch gemerkt, dass um mich herum das alle gar nicht so irritierend fanden. Ich fand es da schon ganz schlimm. Dann habe ich irgendwann mal kurze Zeit später einen Artikel in so einer Jugendzeitschrift über einen Haflinger Schlachthof, also über einen Pferdeschlachthof gelesen. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, okay, ich kann kein Fleisch mehr essen. Also schon relativ früh habe ich festgestellt, das geht einfach für mich nicht. Als ich realisiert habe, dass Tiere sterben dafür, dass Menschen sie essen, das fand ich so absurd. Und habe dann auch angefangen, so immer wieder, wenn ich irgendwas mitbekommen habe, mich irgendwie für Tiere einzusetzen. Also ich hatte ein relativ hohes Ungerechtigkeitsempfinden da schon. Und habe dann in meinem Studium mich in verschiedenen so Tierrechtsgruppen engagiert, habe bei Protesten gegen Zirkussen teilgenommen und so weiter. Und habe auch mein Studium, Kulturwissenschaft studiert, darauf ausgelegt inhaltlich. Habe mich ganz viel so mit Mensch-Tier-Beziehungen auseinandergesetzt und bin dann da auch vegan geworden, als ich gemerkt habe, okay, auch, ja, für das Thema Milch. Ich dachte immer, ah ja gut, wenn ich kein Fleisch esse, dann habe ich ja schon einiges getan. Da werden ja keine Tiere für mich getötet. Habe dann irgendwann realisiert, ah nee, Moment, das ist gar nicht so. Und habe dann aufgehört, auch Milchprodukte und Eier zu essen. Und würde sagen, mein Wunsch wurde dann immer stärker, auch mich beruflich, also nach dem Studium, irgendwann kommt diese Frage, was macht man jetzt eigentlich? Habe ich gedacht, okay, ich kann mir nicht vorstellen, nicht irgendwas auch in diesem Bereich zu arbeiten, dass ich auch irgendwie, ich möchte meine ganze Zeit, die ich habe, dafür einsetzen, Tieren irgendwie zu helfen. Und dann, ja, kam diese Ausschreibung. Ich kannte den Verein schon ein bisschen, damals noch Tierschutzbüro, und habe die Arbeit ein bisschen verfolgt und dachte mir, ja, das ist ja ein Jackpot, ich bewerbe mich da jetzt. Und dann hat es geklappt und es ist jetzt fast 8 Jahre her. Und seitdem bin ich bei jetzt Aninova und gebe alles für die Tiere, würde ich sagen.
Du sagst, es ist ein Jackpot. Und die Kehrseite der Medaille in meiner Vorstellung ist aber, dass dein beruflicher Alltag jetzt so aussieht, dass du sehr viel mit Tierleid konfrontiert wirst. Und jetzt frage ich mich, ist das ein Jackpot?
Ja. Tatsächlich, gestern noch hat meine Mutter mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, Lisa, ich habe schon wieder dieses Video von euch gesehen. Sag mal, wie hältst du das eigentlich aus? Also wie kannst du immer noch so positiv sein? Und es ist eine gute Frage. Ich habe mir dann gesagt, ja, Mama, weißt du, es gibt Menschen, die arbeiten ja auch, weiß ich nicht, im Krankenhaus und haben ganz, also es gibt einfach Menschen, die können das vielleicht auch ein bisschen besser und andere können das ein bisschen schlechter. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch bin und immer versuche, auch das Positive zu sehen. Und ich weiß, auch wenn ich ja vorhin gesagt habe, die Tierindustrie steht uns gegenüber, hat eine unfassbare große Macht. Und das sind natürlich ganz, ganz viele schlimme Bilder, die ich sehe tagtäglich und die mich auch zutiefst traurig machen. Aber auch wenn es vielleicht naiv klingen mag, bin ich der festen Überzeugung davon, dass das, was wir machen, Leute erreicht und zum Handeln bringt und die wirklich dazu bringt, etwas zu verändern im Sinne der Tiere. Und diese kleinen Erfolge, die wir feiern, also wenn schon eine Person schreibt, krass, mir hat das die Augen geöffnet, dann ziehe ich daraus unfassbar viel, weil ich denke, ja, und jetzt weiter und jetzt noch mehr. Und lass uns noch mehr machen. Direkt noch eine Veröffentlichung hinterher. Es motiviert mich eigentlich noch viel mehr zu sagen, okay, wir müssen weitermachen. Die Pelzindustrie zum Beispiel als ein sehr konkreter Fall. Ich bin davon der festen Überzeugung, dass wir oder jetzt unsere Generation vielleicht auch das noch miterleben wird, dass die zum Fall kommt und dass keine Tiere mehr in Gitterkäfigen gehalten werden, nur damit sie am Ende für einen unnötigen Bommel oder einen Pelzgraben oder eine Jacke oder was auch immer sterben muss. Ich bin davon wirklich überzeugt und wir werden alles dafür geben, dass das so kommt. Und auch andere Organisationen im Ausland sind da natürlich ganz stark mit dran beteiligt. Und es hat natürlich auch aber wiederum mit den Menschen zu tun, die diese Produkte kaufen. Und deswegen denke ich so, wir haben das alle mit in der Hand. Jeden Tag können wir eine Entscheidung machen. Man kann aufstehen und sagen, heute mache ich irgendwas besser, gebe meine im Einkaufsladen meine Stimmzettel für die Tiere ab und nicht dagegen. Und deswegen bin ich noch so optimistisch und natürlich gibt's Rückschläge, ganz klar. Und natürlich bin ich auch manchmal total traurig, wenn ich aus so einem Betrieb komme und auch weiß, ich kann denen jetzt gerade nicht helfen, diesen Tieren, aber ich sehe immer so das Große und Ganze und die Perspektive, dass ich denke, ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Also es gibt ja, wir können die Tiere ja nicht einfach so sich selbst überlassen und das nicht tun. Und ich sehe das schon auch so ein bisschen als einfach unsere Aufgabe, da einfach nicht die Hoffnung aufzugeben. Weil wenn wir jetzt die Hoffnung aufgeben, wen haben die Tiere denn dann noch? Deswegen denke ich mir, nee, jetzt erst recht.
Und eure Hauptaufgabe ist es quasi, das sichtbar zu machen, was eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfindet?
Ja, ganz genau. Also es hat ja einen Grund, warum Schlachthöfe keine großen Fenster haben oder diese Zucht- und Mastbetriebe oft im ländlichen verborgen liegen, dass die weiter, gerade auch Pelzfarmen, eben nicht mitten im Dorf sind, sondern immer am Rand. Die Menschen sollen das nicht sehen, weil ich glaube, wenn die Menschen da näher dran wären und es sehen würden und auch hören würden, denn man hört ja auch die Tiere immer wieder, dass dann viel mehr Menschen dieser Industrie den Rücken kehren würden und begreifen würden, was da eigentlich dahinter steckt. Und deswegen finden wir es eben so wichtig, ein realistisches Bild zu zeichnen. Denn die Tierindustrie versucht natürlich auch mit Werbemitteln und so weiter. Also wir kennen alle die Werbung von den glücklichen Rindern auf den Weiden, wenn es um irgendwelche Milchprodukte geht. Und dann, ja, schauen wir uns diese Betriebe an, tatsächlich von vielleicht genau dieser Werbung oder genau dieser Marke, und sehen, dass die in Anbindehaltung leben, ganzjährig. Und dann ist es einfach nur, also ja, unser großes Anliegen, den Menschen zu zeigen, das, was dort eben suggeriert wird, ist nicht die Realität. Das, natürlich möchte man das glauben. Natürlich möchte man, und so ging mir das früher wahrscheinlich auch, ich habe mich auch besser gefühlt, wenn ich die Biomilch gekauft habe. Aber man muss sich halt auch leider bewusst machen, dass auch ein Biobetrieb wirtschaftlich sein muss am Ende des Tages. Und das geht einfach nicht, ohne dass die Tiere, also diese Systeme sind immer auf den Betrieb ausgelegt und nicht auf das Wohl der Tiere tatsächlich. Also auch wenn man jetzt von Tierwohl spricht oder so, das sind halt einfach Label, die gut klingen. Natürlich denkt man sich, ah ja, super, Tierwohl. Wenn man sich das mal anschaut, das ist meistens Haltungsstufe 2. Das ist die fast schlechteste Haltungsstufe, die es überhaupt gibt. Ab da darf man sich schon Tierwohl, zu der Initiative Tierwohl dazu zählen. Ist das einfach nur total absurd. Also es klingt halt alles toll, aber uns ist es halt einfach wichtig, wirklich ein realistisches Bild davon zu zeichnen, wie es den Tieren wirklich geht. Und es geht nun mal auch nicht, dass man halt an der Tür klingelt und sagt, hallo, können wir mal eine Kontrolle machen? Wir würden uns das gerne mal hier anschauen. Solche Videos gibt es zuhauf, wenn man sich das mal, weiß ich nicht, online anschaut. Da gibt es diese schönen gefärbten Videos. Man sieht es auch bei Social Media. Die Industrie versucht mit allen Mitteln jetzt auch diese, ja, Art sozusagen der nahbaren Videos von jungen Leuten, die im Stall stehen und erklären, warum diese Haltungsform jetzt super ist und warum es den Tieren gut geht. Aber man muss sich halt auch bewusst machen, am Ende sterben diese Tiere trotzdem für uns Menschen. Selbst wenn es das Schwein auf Stroh gehalten wurde, dann freut mich das natürlich, weil das ein bisschen besseres Leben hatte in der Zeit. Aber es kommt im gleichen Schlachthof am Ende und wird auf die gleiche Methode oder mit der gleichen Methode umgebracht. Es gibt keine Bio-Schlachthäuser, die Tiere in den Tod streicheln. Das gibt es einfach nicht. Das müssen wir uns bewusst machen. Und ich glaube, deswegen ist es uns auch einfach so unfassbar wichtig, das halt immer dann zu machen, wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Betrieb, wo wir wirklich realistisch darstellen können, wie das hier aussieht und was dort so passiert. Manchmal ist es halt eben nur mit versteckten Kameras möglich. Manchmal können wir das selber machen und dokumentieren, dann machen wir das auch. Aber uns sind sozusagen diese Mittel einfach ganz wichtig, damit wir wirklich sicher gehen können, das ist ein realistisches Bild von diesem Betrieb. So sieht's dann nun mal aus.
Wie viel Realität könnt ihr denn danach wirklich zeigen? Weil irgendwo, also es geht ja wahrscheinlich auch darum, dass diese Bilder von vielen Leuten gesehen werden. Und ich kann mir vorstellen, und das kann ich oder kenne ich von mir selber, umso schwerer die Bilder werden, umso eher schaltest du natürlich weg. Mhm. Aber wenn du sagst, ihr wollt die Realität zeigen, dann weißt du, was ich meine, diesen Struggle?
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja, voll. Es ist vor jeder Veröffentlichung, würde ich sagen, das Thema. Und ich glaube, man muss immer so ein bisschen schauen, was ist das Ziel dieser, sozusagen, also weil inzwischen wissen ja, Massentierhaltung, das würden die meisten Leute unterstreichen, ist schlecht, ja, okay, die Bilder von den Schweinen auf dem Spaltenboden, da schalten die meisten Leute schon weg, weil das kennen wir auch. Man muss sich natürlich immer wieder neu irgendwas einfallen lassen, um auch Leute, die vielleicht auch noch nicht darüber Bescheid wissen, weil wir wollen ja nicht nur die Leute erreichen, die das eh schon alle wissen, sondern wir wollen die Leute erreichen, die es eben noch nicht wissen, abzuholen, dass die nicht sofort wegschalten. Und es gibt halt einfach jeden Tag unfassbar viele schlimme Nachrichten auf dieser Welt. Und das kann ich auch total verstehen, dass man dann irgendwann sagt, boah, ich kann das jetzt nicht noch sehen. Jetzt kann ich mir nicht noch dieses Rind anschauen, was hier irgendwie im Schlachthof gezerrt wird. Das kann ich total nachvollziehen. Deswegen versuchen wir immer die Waage dazu zu finden, was ist den Leuten zumutbar und vor allem, wie erreichen wir sie eigentlich noch? Also man muss natürlich schon schaffen, eine gewisse Emotionalität herzustellen. Und ich bin davon überzeugt, dass man die Leute irgendwie dazu bringen muss, dass die Emotionen zulassen, dass sie Gefühle zulassen und es gelingt natürlich bei jeder Person ein bisschen anders. Ich glaube, das hat auch was mit vielleicht auch Alter und in welchem so generell, wie man halt lebt und was sonst sozusagen im Leben so los ist, ob man das gerade besser kann oder schlechter kann. Und es ist natürlich unfassbar schwierig, ich habe jetzt gesagt, realistisches Bild. Die Bilder sind realistisch und die sind genauso, die zeigen das, wie es da ist. Aber das sind ja nur die Bilder. Es geht ja auch eigentlich noch um Geruch. Es geht um Hören, Fühlen. Also dort vor Ort zu sein und sich diese Bilder hinter der Kamera anzugucken, sind auch nochmal total unterschiedlich. Und es ist natürlich eine Herausforderung, möglichst viel von dieser Atmosphäre zu transportieren in diesem Video. Und manchmal klappt es vielleicht besser, indem man ein bisschen vorsichtiger und zarter, emotionaler an etwas rangeht. Manchmal hilft Spannung. Das heißt aber nicht, dass das von uns so geskriptet ist oder dass wir da irgendwas dran verändern, sondern diese Situationen sind höchst spannend, die sind aufregend und da passieren auch einfach immer wieder mal Sachen. Also das ist natürlich auch nicht ungefährlich. Und da muss man einfach schauen, wie kann man jetzt bei diesem Thema Leute irgendwie erreichen? Und natürlich ist ein Mittel auch, dass wir ja auch hin und wieder Tiere retten können aus diesen Betrieben. Und es hilft natürlich auch immer symbolisch ganz stark, diese Tierrettung mitzuzeigen, weil man dadurch Menschen erreicht und ich glaube, so ein bisschen das Herz erweicht. Und ich glaube, das ist halt wichtig und nicht immer nur dieses Hau drauf, ganz schlimme Szenen und jetzt am Ende bitte, was machst du damit? Naja, werde vegan, sondern dass man, wie ich eben gesagt habe, Leute einfach erreichen muss. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Mittel und die versuchen wir natürlich vielfältig zu nutzen.
Was für Rückmeldungen erreichen euch nach so einer Veröffentlichung?
Positive und negative, wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht. Ich fange mal mit dem Negativen an, weil das ist tatsächlich auch kürzer, glücklicherweise. Es gibt natürlich einfach aus der Industrie, natürlich, das machen wir andersrum auch, wir verfolgen auch diese anderen Kanäle, die Tierindustrie verschönigen wollen. Genau so werden wir von LandwirtInnen zu Recht ja auch beobachtet. Da kommen natürlich schon auch kritische Kommentare. Das wird natürlich nicht als nur positiv bewertet, was wir dort machen. Kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal in die Sicht sozusagen von so einem Landwirt hineinversetzt, dass seine Industrie wird angegriffen, da versucht er natürlich, das Bild irgendwie erstmal schlecht zu machen oder sagt natürlich, naja gut, was habt ihr da gemacht? Was zeigt ihr da? Das stimmt ja alles nicht. Bei mir sieht's ja so nicht aus. So, das ist das, was auch immer wieder kommt aus der Landwirtschaft. Dann wird uns natürlich auch immer wieder vorgeworfen, dass das gar nicht stimmt, was wir da machen, also dass wir da sozusagen falsche Bilder verwenden, was ich so absurd finde, weil also wir haben ja keinen Betrieb, den wir faken und den wir schlechter darstellen, um zu zeigen, so sieht die Tierindustrie aus. Das finde ich eigentlich, also da muss ich fast ein bisschen drüber schmunzeln, aber nehme ich natürlich trotzdem auch ernst. Ich frage mich halt, wie viele Veröffentlichungen es noch braucht aus unterschiedlichen, aus den unterschiedlichsten Bereichen, dass die Leute verstehen, dass das auch keine Einzelfälle sind oder nicht einfach nur irgendwie geskriptet sein kann, sondern ja, die Realität einfach ist. Und das sind eigentlich aber schon so die, würde ich sagen, kritischsten Kommentare. Also lassen wir jetzt mal irgendwelches Geschwurbelte sozusagen komplett raus. Und die Vielzahl der Reaktionen sind tatsächlich überwiegend positiv. Also ganz viel Erstaunen darüber für Leute, die das noch nicht wussten, aber sehr ernst nehmen und die das erreicht, dass die wirklich sagen, ich bin absolut geschockt davon. Mir war das nicht bewusst und ich glaube, das ist ja auch, wenn man sich das mal vorstellt, man denkt, ah super, das, was ich hier mache, ich mache das mit bestem Gewissen. Ich kenne unfassbar viele Leute, die immer wieder in Gesprächen sagen, ja, aber ich bemühe mich doch, ich kaufe doch schon die teureren Produkte oder so. Das ist halt einfach leider eine Farce, weil das halt nur, wenn man mehr Geld dafür ausgibt oder irgendein Label drauf ist, es eben leider einfach nicht bedeutet, dass es besser ist. Und ich glaube, so diese Kommentare, die finde ich immer sehr spannend, weil ja, da sieht man natürlich auch eine Änderung in den Leuten oder dass sich was bewegt. Super viel positiver Zuspruch, dass Leute das einfach gut finden, gerade aus der, sag ich mal, Tierrechts-Community auch im Tierschutzbereich sozusagen Zuspruch und auch Leute, die auch selber einfach mehr machen möchten. Also ich finde es immer total schön, wenn Leute selber sagen, boah ja krass, Wir können wirklich was verändern, wenn wir das gemeinsam machen. Das Teilen, Kommentieren, also da steckt ja schon auch immer so der Wunsch dahinter, dass man uns unterstützt, aber auch, dass man diese Bilder mit verbreitet. Und das finde ich natürlich total toll. Also wenn private Leute sagen, boah, ich erzähle einfach in meinem Umfeld allen davon, denn letztlich ist es das ja das. Also wenn ich was auf meinem Instagram-Account zum Beispiel teile, dann ist es ja so, als würde ich das allen Menschen, die ich kenne, einfach sagen, guckt euch das bitte an. Und deswegen finde ich das total schön, diese Reaktion. Also ich würde sagen, die Zustimmung ist auf jeden Fall größer als die Kritik.
Bekommt ihr Rückmeldungen von Veterinärämtern oder so, die sich dann entweder in meinem Kopf angegriffen fühlen, weil ihr quasi deren Job übernehmt oder weil ihr auf der anderen Seite natürlich auch zeigt, dass es auch dort dann Missstände gibt oder eine andere Interpretation der Rechtslage, eine andere Auslegung? Oder haben die gar keine Berührungspunkte zu euch? Oder sind die vielleicht sogar dankbar und sagen, ey, crazy, da gucken wir jetzt auch mal hin. Super.
Das wäre eigentlich Best Case, wenn die sagen würden, ah krass, danke schön, da müssen wir doch jetzt mal hinfahren und eine Kontrolle machen. Dazu vielleicht nochmal, also die Leute wissen jetzt, okay, wir gehen in den Betrieb, was passiert eigentlich danach? Also wir veröffentlichen diese Bilder, abgesehen von der Veröffentlichung der Bilder stellen wir natürlich auch Strafanzeigen. Das heißt, wenn wir etwas finden, was strafrechtlich relevant ist, das heißt, wir können dokumentieren, wie Tiere gequält werden, wie Buchten zu klein sind, zu eng sind, wenn Tiere nicht so gehalten werden, wie es eben die Haltungsvorschriften vorgeben. Das ist absurde, vielleicht nochmal kleine Seitennotiz, es gibt ganz viele Tiergruppen, Geflügelarten, Puten, Enten, Gänse, da gibt es keine Haltungsvorschriften. Es gibt die nicht, da gibt es Empfehlungen, aber es gibt
das
keine
ist nicht dein Ernst.
Haltungsvorschriften, doch. Und das ist einfach auch, also da gibt es immer nur von den Verbänden Empfehlungen, aber es gibt keine Vorschriften, keine. Da gibt es so, ja, ungefähr so groß sollten die sein. Die sollten im besten Fall Wasser haben. Es gibt aber keine Vorschrift, dass zum Beispiel Gänse und Enten, die ja Wassertiere sind, also die das Wasser brauchen für ihr Wohlbefinden, dass die eine Möglichkeit haben, in den, weiß ich nicht, 6 bis 8 Monaten Mastzeit bei den Gänsen zum Beispiel, dass die jemals eine Möglichkeit haben zu baden. Also nur mal so als kleine Seitennotiz, dass das halt einfach ganz viele Haltungsvorschriften einfach nicht gibt. Ich muss den Bogen wieder finden zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ja, zu den Veterinären, genau. Wäre ja eigentlich wünschenswert, dass wir zeigen etwas an und dann müsste es ja eigentlich eine Nachkontrolle geben. Also wenn wir eine Strafanzeige stellen, dann wenden wir uns natürlich auch immer ans Veterinäramt und geben die Bilder weiter. Wir arbeiten eigentlich sehr eng mit denen zusammen. Also unser Wunsch ist es eigentlich, wir übermitteln denen das. Und es passiert etwas. In der Regel ist das aber so. Es gibt dann eine Kontrolle von dem zuständigen Veterinäramt, eben in dem Kreis, wo eben der Betrieb dann liegt. Und dann haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass wir danach die Nachricht bekommen, ja, es gab nichts zu beanstanden. Konnten wir nichts finden. Gut, da kann man sich jetzt verschiedene Theorien überlegen, woran das liegen mag. Natürlich, ich komme aus dem ländlichen Bereich, ich kenne das, da ist halt eine Hand wäscht die andere, man kennt sich. Und das andere ist natürlich auch immer eine Auslegungssache. Und man muss natürlich auch in diesem Moment dann da sein. Man muss auch wissen, dass solche Kontrollen vom Veterinäramt immer angekündigt sind. Das heißt, es gibt vorher einen Anruf, ja, Achtung, hier, ich habe eine Kontrolle. Ja, natürlich kann ich dann vorher aufräumen. Natürlich kann ich dann alles schick machen noch im Stall und die Tiere, die verletzt sind, in der Krankenbucht mindestens mal separieren oder behandeln. Das muss man sich einfach bewusst machen. Ein durchschnittlicher bayerischer Betrieb wird alle 40 Jahre vom Veterinäramt kontrolliert. Das ist quasi nie. So, das ist
alle 40 Jahre?
Ja, also das sind halt einfach, also die Kapazitäten für die Betriebe, die es gibt, sind einfach gar nicht da, diese Betriebe zu kontrollieren. Das heißt, natürlich passiert in der Zeit, sagen wir mal in den 39 Jahren, wo dann da niemand vorbeikommt, wenn es keine Anzeige gibt oder kein Grund.
Dann kommt da niemand vorbei. Du kannst machen, was du willst.
Das heißt, sie können machen, was sie wollen. Und ja, das muss man sich bewusst machen. Und ich lache da dabei so, das ist aber vor allem auch lachen, weil ich darüber ja immer wieder, also ich kann es gar nicht glauben eigentlich, dass das so ist. Das ist absurd. Und um jetzt aber die Veterinärämter jetzt nicht komplett schlecht dazustehen zu lassen, es gibt auf jeden Fall Leute, die, also gerade VeterinärmedizinerInnen, ja, also die TierärztInnen, die da auch vor Ort sind, da gibt es immer wieder Menschen, die was verändern wollen, die Missstände sehen und die das auch anzeigen oder innerhalb sozusagen ihrer Möglichkeiten etwas verändern wollen. Die werden dann aber zum Teil von oben gestoppt, weil dann halt wieder irgendwelches Geklüngel stattfindet oder man halt auch einfach diese Aufregung darum halt, es ist halt auch viel Arbeit, ne? Die sind auch alle überlastet und so weiter. Es ist einfach das nicht wert, dann das, was da alles dran hängen würde, das umzusetzen. Und ich kenne einige VeterinärInnen, die bedroht worden sind aus der Landwirtschaft, weil die was verändern wollten, die Anfeindungen bekommen haben innerhalb ihres Arbeitsbereichs einfach generell und die dann irgendwann halt auch einknicken, was ja auch vielleicht nachvollziehbar sein kann. Also ich will das gar nicht gut reden, aber ich meine, ja, manchmal ist es halt auch einfach dann der einfachere Weg, irgendwann aufzugeben. Das finde ich natürlich unfassbar traurig und ich würde sagen, das ist dann natürlich schon auch ein bisschen der Job verfehlt irgendwie, aber die letztendlich unterm Strich sieht es halt nur mal so aus. Und deswegen verändert sich halt auch einfach nicht so viel. Klar, es gibt sicherlich auch Fälle, da passiert dann mal was, wenn man da jemanden dahinter sitzen hat, der einen Rücken gestärkt bekommt von seinem Ministerium zum Beispiel auch oder von der Institution, vom Veterinäramt des jeweiligen Kreises, die sagen, okay, alles klar, da passiert jetzt mal was. Aber man muss sich halt auch wiederum bewusst machen, selbst wenn dann zum Beispiel mal, also so ein Tierhalteverbot, das wäre jetzt schon so einer der größten Strafen, die man jetzt so bekommen kann vom Veterinäramt. Also man dürfte eigentlich gar keine Tiere mehr halten. Gut, was machen die Leute dann? Die schreiben das dann auf die Ehepartnerin oder auf die Kinder um. Gut, dann macht halt einfach der Sohn weiter zum Beispiel. Hat sich das ist halt auch leider die Bürokratie, oder ja, in diesem System, in dem wir in Deutschland leben, dass halt solche Sachen dann halt möglich sind und dass sie sich halt immer so aushebeln lassen. Und da versuchen wir natürlich ganz klar, deswegen richten wir uns vor allem halt an die Leute, die halt die Produkte kaufen, dass wir halt sagen, okay, alles, was da passiert, Gesetze, Regelungen, ist super wichtig, dass das passiert und dass sich da auch Organisationen stark für machen, dass sich da etwas verändert. Absolut, da sind wir auch total dafür. Nur glauben wir halt einfach, die Macht der Menschen ist halt, sollte nicht zu unterschätzen sein, jeden Einzelnen einfach eine Entscheidung jeden Tag zu treffen gegen diese Produkte, zu sagen, okay, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann wird es halt auch einfach, also wir sehen ja, dass Zahlen sinken, dass Schlachtzahlen geringer werden, die Fleischproduktion sich verändert und so. Und das liegt natürlich an den Leuten, die die Produkte kaufen, ganz klar.
Und trotzdem mal eine Zahl, die mich wirklich umgeworfen hat, auf eurer Startseite im Internet: 745.052.689 Tiere wurden 2023 in Deutschland geschlachtet. Mhm. Als ich das gesehen habe, und das baut sich auf eurer Seite, brauche ich nicht sagen, du weißt es, das baut sich so auf, das läuft immer hoch. Und man ist echt schon so ein bisschen so, ja, jetzt bleib halt mal stehen, ich will jetzt wirklich die Zahl wissen. Und es geht immer weiter. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, nein, das ist ja, also ich, auch 1 Million ist unvorstellbar, aber das ist ja noch, das ist ja unvorstellbar, unvorstellbar, unvorstellbar.
Das sind Zahlen, die sind so hoch, dass unser Vorstellungsvermögen da einfach gar nicht mitmacht. Also das können wir gar nicht greifen. Und man könnte jetzt ja auch mal wirklich mitzählen. Jetzt, 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 jetzt. Also so schnell geht es ja einfach. Wird ein Tier getötet, stirbt ein Tier, wird ein Tier geschlachtet. Das ist ja so viel mehr, als wir alle überhaupt verbrauchen können. Also das ist natürlich auch einkalkuliert, dass da einfach wortwörtlich Tiere in der Tonne landen, ne? Also dass da halt auch ganz viel einfach Verbrauch ist, der so gar nicht aufgefangen werden kann. Und das finde ich besonders dramatisch. Das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber wenn wir jetzt uns angucken, dass halt auf der Welt einfach Menschen Hunger leiden und nichts zu essen haben und auf der anderen Seite Menschen so im Überfluss leben und so viele Tiere geschlachtet werden, am Ende dann in der Tonne landen, finde ich es einfach nur dramatisch. Also es gibt ja, abgesehen jetzt von dem ethischen Aspekt, so viel mehr Gründe zu sagen, dass man diese Industrie und den Fleischkonsum oder generell den Konsum tierischer Produkte kritisch hinterfragen sollte.
Kannst du dich, sehr wahrscheinlich kannst du dich, an deinen ersten Einsatz dann bei Aninova vor Ort erinnern?
Ja, das war 2017 im November. Weihnachten stand quasi so kurz bevor und wir wollten eigentlich Gänse befreien. Das wäre so meine erste Tierrettung auch gewesen. Und dann sind wir zu dieser Anlage gekommen und haben festgestellt, oh, hier sind eigentlich Enten drin, hier sind gar keine Gänse drin. Dann haben wir den Lebenshof angerufen nachts und haben gesagt, hallo, hier sind jetzt keine Gänse, können wir auch Enten retten? Und haben die gesagt, ja, kein Problem, bringt Enten mit, ist auch in Ordnung. Und ich hatte ein Weihnachtsmannkostüm an Und wir haben dort diese Entenmast dokumentiert, haben uns das angeguckt. Enten, die keine Möglichkeit haben zu baden, auch wie ich das vorhin schon gesagt habe, zusammengefercht in so eine Halle. Die sahen alle ganz furchtbar aus, waren kurz davor geschlachtet zu werden, um dann eben als Weihnachtsbraten zu enden. Und wir haben dort damals leider nur drei, es ist immer davon abhängig, wie viele Plätze es eben auf den Lebenshöfen gibt. Drei konnten wir mitnehmen und es war, also werde ich nie vergessen, das war total emotional. Erstmal total schrecklich, diese ganzen Tiere dort so leiden zu sehen. Also man sieht denen an, dass es denen nicht gut geht. Man sieht es in jeder Faser. Man sieht es an dem verdreckten Gefieder, man sieht es an den Umständen, in denen sie dann leben. Man sieht es aber auch in den Augen. Und dann drei auszuwählen, ist emotional und dann, ja, drei mitzunehmen, ist auch, dann fängt so das an, ein weinendes, ein lachendes Auge. Drei können wir rausholen und mitnehmen und in Sicherheit bringen. Und die anderen, weiß ich nicht, 4000 in dieser Anlage werden einfach da bleiben und in den nächsten Wochen einfach getötet werden. Und das ist natürlich ganz schrecklich gewesen für mich zu wissen auch. Ja, das war die erste Aktion. Und auch da war schön zu sehen, dass das auch damals viele Leute erreicht hat. Das ist natürlich jetzt schon lange her. Aber dass da einige Leute auch damals dann gesagt hatten, okay, für mich gibt es zumindest schon mal keine Ente. Also es war schon mal so ein Gefühl, dann so ein kleiner Erfolg, dass man damit Leute auch erreicht hat einfach.
Wie geht man abends schlafen, wenn man das an dem Tag erlebt hat?
Gedankenchaos auf jeden Fall. Also es ist die ganze Zeit dieses also man muss dazu sagen, ich habe ja nicht immer das Glück, dass ich Tiere retten kann. Manchmal geht man auch einfach nur in so eine Anlage, dokumentiert das und nimmt keine Tiere mit. Das ist natürlich viel schlimmer. Das ist natürlich noch ein, da hat man dieses kleine Happy End, sage ich jetzt einfach mal so, nicht für die Tiere. Das ist natürlich ganz schrecklich. Also das ist ein Gefühlschaos auf jeden Fall. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch schon wieder bei der nächsten Aktion oder bei dem, wie können wir das den Leuten am besten rüberbringen? Wie können wir damit das den Leuten zeigen, dass sie uns das auch abnehmen, dass es tatsächlich echt so schlimm einfach ist? Weil, wie gesagt, man riecht es nicht, man steht da nicht vor den Tieren, man guckt diesen Tieren nicht so in die Augen. Und im besten Falle kann man das natürlich dann so transportieren, dass Leute das das dann auch ein bisschen zumindest so fühlen. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass es mir super gut geht nach so einer Aktion. Aber es hilft natürlich auch im Team, dann darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Ich mache das ja nicht alleine. Das machen ja auch noch ganz viele Aktivistinnen drumherum und auch bei uns im Team. Sich da auszutauschen hilft natürlich total, ganz klar.
Ich habe neulich auf Instagram gesehen, dass ihr gepostet habt, wie oft zum Beispiel der Jan schon angezeigt wurde. Mhm. Was macht dieser Gedanke mit euch, wenn ihr in diese Aktion reingeht, dass ihr wisst, dass da auch rechtlich etwas auf euch zukommen kann?
Also wir versuchen natürlich nach Möglichkeiten so professionell und gut organisiert zu sein, dass wir vorher alles so hinbekommen und organisieren, dass das eben nicht passiert. Also in der Regel wollen wir ja erstmal nicht, dass Personen, denen die Betriebe gehören, mitbekommen, dass wir überhaupt nachts dort sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel Tiere retten, dann wollen wir das noch weniger, weil das dann auch noch zusätzlich zu dem Hausfriedensbruch, den wir da begehen, ein Diebstahl wäre. Also wir sagen natürlich Rettung, weil wir uns da auf der, sage ich mal, ethisch richtigen Seite sehen. Aber wenn man es jetzt mal ganz runterbricht, ist es natürlich ein Diebstahl. Und ja, genau, versuchen wir natürlich, dass die Leute das nicht mitbekommen. Ja, wenn wir Missstände in einem Betrieb sehen, die man zur Anzeige bringen kann, dann weiß der Betrieb natürlich im Nachhinein, dass wir da sind und dann nehmen wir das halt auch in Kauf. Für uns ist es einfach so, das ist das kleine Übel, was, sag ich jetzt mal so, dazugehört einfach zu dieser Arbeit, was man sehen muss. Aber für mich ist es halt immer so, diese Tierschutzinstanzen, die versagen, alle öffentlichen Sachen, die dafür da sind, dass es den Tieren eigentlich gut gehen sollte oder zumindest nicht ganz so schlecht, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, die versagen einfach. Wir müssen dieses Risiko eingehen, dass das passiert. Und ich glaube, wir sind auch alle gewillt, immer wieder über diese rechtlichen Grenzen hinaus für die Tiere zu handeln und diese Missstände aufzudecken, auch wenn das bedeutet, dass wir am Ende dafür angezeigt werden. Es gibt auch, vielleicht auch um das noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, einige rechtliche Entscheidungen oder Urteile auch sogar, die das befürwortet haben, dass TierschützerInnen oder TierrechtlerInnen in solche Betriebe gegangen sind, weil das ja zum Teil auch Verbraucherenttäuschung ist, was da passiert. Also wenn man aufdeckt, dass Tiere dort wirklich krass gequält werden oder auch einfach, ja, das nicht eingehalten wird, was dort eigentlich für Auflagen herrschen, sagen wir jetzt mal im Schlachthof zum Beispiel auch oder so, wenn dort einfach Sachen bewusst nicht geachtet werden und man das aufdecken kann, dann ist das natürlich auch im Interesse sozusagen der Öffentlichkeit und deswegen wurde das häufig auch schon positiv bewertet und TierschützerInnen dann auch freigesprochen zum Beispiel, was natürlich auch für uns wichtige, sage ich jetzt mal, Präzedenzfälle sind, weil das natürlich noch viel mehr bestärkt, wenn ein Gericht am Ende sagt, das war wichtig, dass diese Menschen dort reingegangen sind, weil sie Missstände dokumentiert haben, weil dort Unrecht passiert ist, dann ist das wichtig und dann ist das gut und das ist natürlich auch für uns, ja, einfach wie sehr wichtig, dass das so beurteilt wird. Es gab auch, glaube ich, mal vor Jahren eine Umfrage, an der sehr viele Menschen aus der Gesellschaft teilgenommen haben, wo gefragt wurde, wie bewertet ihr das, dass solche Tierrechtsorganisationen nachts in die Stallungen gehen und das dokumentieren? Und das wurde von, ich glaube, die überwiegende Mehrheit war dafür, weil sie gesagt hat, naja, wenn dort Missstände passieren und illegale Sachen passieren, dann soll das auch an die Öffentlichkeit kommen.
Das ist diese Angst vor dem Rechtlichen. Klammern wir das aus. Wie groß ist denn die Angst letzten Endes vor Ort? Ich meine, da kann ja auch wirklich jemand auf euch stoßen, der das in dem Moment nicht gut findet, dass ihr da drinne seid.
Ja, absolut. Ist ja auch, das kann man sich auch vorstellen, ne? Man lebt dort vielleicht und auf einmal kriegt man vielleicht mit, da sind nachts Leute unterwegs auf dem Gelände. Dass dann da die Leute, die uns da sozusagen in Empfang nehmen können oder auf uns stoßen würden, dass die uns nicht freundlich gestimmt sind, ist ja erstmal total klar. Und natürlich spielt es wäre fatal, sich so sicher zu sein, dass man immer in diese Anlagen einfach reinspaziert, filmt und auch wieder geht. Das bedeutet natürlich auch, dass mutige und engagierte Aktivistinnen vorher dahin fahren, das observieren, schauen, ist es sicher. Wir gehen da sehr professionell vor, dass es einfach wirklich safe ist oder so sicher wie möglich eben. Also es gibt natürlich immer die Eventualität, man muss abbrechen. Es kann sein, Tiere werden in der Nacht ausgestallt. Solche Sachen passieren im Übrigen auch häufig nachts. Also wenn Tiere so Hühnerstallungen, da werden ja alle Tiere ausgestallt. Da werden ja nicht einzelne Tiere in den Schlachthof gebracht, sondern immer alle, der gesamte Bestand. Das passiert häufig auch in den frühen Morgenstunden oder nachts zum Beispiel, einfach weil die Fahrzeiten dann ja auch noch mitberechnet werden und so weiter. Und das sieht dann ja auch keiner und das sieht natürlich auch nicht schön aus. Also und kann natürlich auch sein, man kommt zu so einer Anlage und dann ist die auf gerade leer, weil da jetzt einen Tag vorher ausgestellt worden ist. Das kann passieren, damit muss man rechnen. Und Aufregung und Angst spielt immer mit einer Rolle und ich finde das auch wichtig. Ich finde das wichtig, nicht sich zu sicher zu sein, weil ich glaube, wenn man sich zu sicher wird, dann macht man auch Fehler. Und die sollten in so einem Fall einfach nicht passieren. Und wenn wir dann, wir gehen ja auch immer wieder nochmal mit Personen der Öffentlichkeit, Malte war ja zum Beispiel auch mal hier im Podcast oder Joscha war auch schon mal mit uns unterwegs. Wenn wir dann auch noch, sag ich jetzt mal, externe Personen dabei haben, die das jetzt nicht tagtäglich machen, auch wenn Malte auch krasse Sachen einfach macht, aber trotzdem ja jetzt in diesem Bereich vielleicht nicht der Experte ist, ist uns natürlich noch wichtiger, dass es safer ist, dass da dann jetzt nicht ein Wohnhaus direkt daneben ist, wo dann jeden Moment, wenn wir da drehen, der Landwirt um die Ecke kommen kann und das Ganze stört. So.
Ich hätte 1 Million Fragen, aber die stelle ich alle nicht, weil wir natürlich auf gar keinen Fall auch nur irgendetwas preisgeben wollen, wie ihr irgendwie vorgeht oder irgendwas rausbekommt, um da keine Anleitung gegen euch hier geben zu können. Aber eine Frage, die mich wirklich interessieren würde, wonach wählt ihr im letzten Schritt aus, wo ihr dann wirklich hinfahrt?
Das hat relativ viele Kriterien. Also es gibt vielleicht auch, das ist ja wahrscheinlich auch interessant, wir kriegen relativ häufig Hinweise aus der Bevölkerung, weil Menschen in diesen Betrieben arbeiten und Unrecht sehen und es trotzdem, auch wenn sie da arbeiten, ganz schrecklich finden und merken, boah, was hier passiert, das glaube ich ist nicht in Ordnung und wenden sich an uns und dann können wir dem nachgehen, das ist natürlich sehr wertvoll. Dann auch aus der, ja sag ich mal, Nachbarinnenschaft, also manche Betriebe sind ja doch auch etwas näher an den Orten dran, wenn dem so ist, kriegen viele Menschen auch mit, dass dort Tiere ungewöhnlich laut schreien oder Ungewöhnliches passiert, sage ich jetzt mal. Dann bekommen wir solche Nachrichten. Und wenn wir zum Beispiel Tierrettung machen können und wissen, es gibt Platz für weiß ich nicht, 4 Schweine, sage ich jetzt einfach mal, dann schauen wir natürlich schon auch, dass die Transportwege für die Tiere nicht unfassbar lang ist. Also wenn wir jetzt wissen, der Lebenshof ist im Norden von Deutschland, dann versuchen wir auch nicht eine Anlage zu finden oder wo es irgendwie sicher ist für so eine Aktion, die jetzt in Bayern liegt, weil das wollen wir den Tieren natürlich auch nicht antun, dann da 8 Stunden durch die Republik zu fahren. Genau, also es hat unterschiedliche Kriterien, sage ich jetzt mal so. Wichtig ist natürlich auch, dass es soweit sicher für uns ist, dass die Aktion gelingen kann. Und natürlich aber auch, wir gehen ja jetzt nicht einfach stichprobenartig nur in diese Anlagen. Das könnte man natürlich auch machen. Aber es braucht natürlich schon auch immer einen gewissen Grund, warum man jetzt rechtfertigt, warum man in so eine Anlage geht. Weil ich finde, sonst würde man sich wahrscheinlich schon auch angreifbar machen, zu Recht auch zu sagen, naja gut, wir gehen jetzt einfach random in irgendwelche Anlagen die ganze Zeit. Man würde wahrscheinlich immer irgendwas finden. Aber es braucht natürlich schon eine Grundlage, warum man jetzt einen Hausfriedensbruch letztlich macht. So, das muss man schon einfach dazu sagen. Und da versuchen wir natürlich schon auch immer das mit einem Hinweis oder ja, also es hat auf jeden Fall immer einen Grund, wenn wir da reingehen.
Jetzt wohne ich hier neben Landwirten und die Tiere schreien hier ab und zu. Wann ist denn ein Maß überschritten, wo ich mich bei euch melden sollte? Was ist denn das, das ist total das falsche Wort, aber was ist denn das Normal und wo ist die Grenze überschritten, wo du sagst, da sollte man aktiv werden und wenn man aktiv werden möchte und sich das traut, und jemanden informieren?
Also das ist schwierig zu sagen, weil häufig das halt auch leider so als normal bewertet wird letztlich dann. Also da heißt es dann, die Tiere schreien. Also jetzt zum Beispiel, wenn man neben einem Milchbetrieb lebt, dann wird man sehr, sehr viele sehr schreiende Rinder hören, weil die Kühe meistens sehr schrecklich trauern, wenn ihnen die Kälber genommen werden. Und das ist jetzt natürlich etwas, also da würde ich natürlich sagen, das ist ganz schrecklich. Das ist aber leider die normal, das ist die Realität in jedem Milchbetrieb so. Ich glaube, hellhörig sollte man sein, wenn man plötzlich sieht, dass ein Rind liegend vor einer Halle liegt zum Beispiel. Es gibt immer wieder diese Downer-Kühe. Das sind Rinder, die nicht von selber nicht mehr aufstehen können. Und eigentlich müssten die natürlich betäubt werden und sozusagen eingeschläfert werden. Aber das kostet halt auch wieder Geld. Und deswegen ist das eine Praxis, die ganz schrecklich ist, dass diese Rinder halt einfach vor die Betriebe gelegt werden. Oder dahinter, dass es im besten Fall keiner sieht und dass die dann einfach dort verenden. Und das wäre zum Beispiel was, wenn man das sieht, dann sollte man sich auf jeden Fall beim Veterinäramt oder bei uns, bei einer Tierschutzorganisation melden, das aber am besten auch dokumentieren. Also wichtig ist immer ein Foto machen. Also ich glaube, gut ist es einfach hellhörig zu sein und lieber etwas mehr zu dokumentieren und dann nachzufragen, hey, ist das normal, als es nicht zu tun. Also ich finde immer gut, wenn man einfach aufmerksam ist. Ich kann jetzt nicht sagen, der Laut klingt so und dann sollte man so handeln. Ich glaube, ich finde es einfach schön, wenn Leute aufmerksam sind. Wenn sie vielleicht sogar auch mal hingehen und die Person ansprechen und sagen, kann ich mir das mal angucken, dann wird man ja schon die Reaktion ein bisschen merken. Wenn man natürlich auch noch etwas beobachtet, dass Tiere irgendwie gequält werden, dann im besten Falle wirklich einfach das Handy zücken. Man kann im Übrigen beim Veterinäramt auch, wir haben jetzt sehr schlecht über das Veterinäramt auch schon gesprochen oder waren da sehr pessimistisch, dass da etwas tut. Es ist aber trotzdem immer wichtig, das anzuzeigen, denn je mehr Anzeigen auf einen Betrieb halt kommen, und man kann das im Übrigen auch anonym machen, man muss dann nicht seinen Klarnamen, wenn man daneben wohnt, möchte man natürlich auf gar keinen Fall, dass da irgendwie der Landwirt dann rüberkommt und sich beschwert. Also kann man natürlich machen, finde ich sehr mutig, aber kann ich auch verstehen, wenn man sich das vielleicht nicht zumuten möchte, kann man das anonym machen. Und je mehr also Anzeigen so ein Betrieb halt letztlich auch hat, je mehr gibt es uns dann auch die Grundlage, am Ende zu sagen, okay, das wurde jetzt schon 10-mal gemeldet, wir gehen da jetzt rein und gucken uns das mal an und finden vielleicht was, was dann letztlich zu einer Strafanzeige führen könnte oder so. Aber man muss auch leider manchmal sagen, ganz viele Praktiken, die richtig schlimm sind und die tierquälerisch sind, sind halt trotzdem nicht verboten. Also wie das Trennen der Kälber von ihren Müttern, was halt einfach gängige Praxis ist, was unfassbar viel Leid bei Kalb und Kuh verursacht und halt völlig legal ist. Aber da möchte ich auch einfach sagen, nur weil was legal ist, ist halt noch lange nicht legitim. Das müssen wir uns bewusst machen, glaube ich, alle. Es ist, man verroht ja auch so ein bisschen. Also gerade auch, wenn man auf dem Land lebt, sieht man ja auch einfach viele diese Betriebe und denkt so, ja, das ist halt normal. Aber manchmal muss man ein bisschen genauer hingucken und Sachen auch hinterfragen und sich informieren und sonst gerne melden und fragen, ist das jetzt legal oder nicht? Das finde ich völlig in Ordnung, dann auch sich nochmal dazu vergewissern, ob sowas in Ordnung ist oder nicht.
Und da kann ich so aus ganz eigener Erfahrung sprechen, wenn du das erste Mal die Kühe schreien hörst, das macht was mit dir.
Ja.
Und wenn du dann irgendwann verstehst, und das habe ich am Anfang nicht, warum die schreien, und du anfängst darüber nachzudenken und du stehst da in unmittelbarer Nähe und die schreien 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 und die schreien, dann verändert das was, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. So war es zumindest bei mir.
Ja, ja, total. Und wenn man sich danach bewusst macht, also ich meine, alle Menschen, die vielleicht auch Kinder haben, können sich das ja vorstellen, was bedeutet, wenn jemand kommt und einem das Kind entreißt oder vielleicht sogar alle Leute, die ein Tier lieben, zu Hause haben, kommt einfach jemand und sagt so, ab heute kommt er jetzt weg und dann wird er am Ende auch noch geschlachtet. Also das, wie absurd ist das?
Und da höre ich jetzt schon wieder die Stimme, aber Lisa, du kannst ja jetzt nicht mein Kind mit dem Kalb vergleichen oder meinen Hund, das ist ja was ganz anderes.
Oh ja, ja, das stimmt natürlich. Das sollte man nicht tun. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Schuld in der Sache, in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Für mich, ich ziehe halt diesen Unterschied nicht. Also mir ist schon bewusst, dass das ist auch in Ordnung, dass Menschen da ihre Kinder jetzt nicht verglichen haben wollen mit dem Kalb, aber was wichtig ist, diese Tiere haben halt einfach die gleiche, ich bin davon überzeugt, dass sie die gleichen Gefühle haben, die haben diese Empfindungen, die leiden, also wieso sollten wir, ist ja auch egal, ob wir sie jetzt vergleichen, die dürfen ja auch für sich stehen und es ist einfach nicht in Ordnung, das zu machen, wir müssen die gar nicht mit Menschen vergleichen, die sollen für sich diese Rechte haben, die haben das ist einfach ihr Recht zu leben. Sie sollten nicht nur geschützt werden, sie sollten ein Recht haben, einfach in Ruhe gelassen zu werden. Also das ist natürlich für viele Menschen eine sehr extreme Ansicht, aber ich finde es extrem, was wir den Tieren antun, das finde ich extrem. Und nicht, dass wir uns wünschen, dass ich wünsche mir von Herzen, dass Tiere einfach in Ruhe gelassen werden. Und es gibt ja diese tollen Ansätze, es gibt so viele Vorschläge und Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich weiß, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist mir klar, so, dass das nicht geht. Aber dann lass es uns halt ein bisschen langsamer machen, aber lass es uns überhaupt machen. Lass uns nicht einfach darin verharren und so sagen, ja, das ist halt nur mal so. Das kann man auf viele andere, ja, Missstände übertragen. Lass uns das nicht einfach so hinnehmen, dass es so ist und lass uns unser Bestes tun, etwas zu verändern. Lass uns für die Tiere lass uns für Menschen und für Tiere, das System beutet auch Menschen aus. Lass uns dafür einsetzen, dass einfach alle Lebewesen friedvoll miteinander leben können. Und das klingt so romantisch und utopisch, aber ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, wenn wir unsere Herzen öffnen und nicht so krummelig durch den Alltag laufen und immer nur das Negative sehen, sondern wir müssen daran glauben, dass es möglich ist. Und ich finde das wirklich, uns liegt das total am Herzen und ich finde es einfach ganz wichtig.
Es wäre eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Aber eine Frage noch oder vielleicht auch zwei. Wenn du im Rückblick, wenn du dir all die Jahre anschaust, werden die Zeiten besser oder werden sie schwieriger?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist nicht linear. Es geht nicht steil nach oben. So, es gibt immer wieder Rückschläge. Aber unterm Strich glaube ich schon, das ist eine steile These, würden mir wahrscheinlich auch einige Leute widersprechen. Liegt vielleicht an meiner optimistischen Art. Ich glaube, es wird trotzdem besser. Ich will auch, dass es besser wird. Und ich glaube, ich brauche das auch, damit ich diese Arbeit machen kann und damit will ich das nicht schönreden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es besser wird. Und vor allem braucht es das, um Menschen mitzureißen, zu sagen, okay, es wird besser. Ich glaube, es wird besser, weil ich sehe es mit in den Gesprächen, mit den Menschen auf den Lebenshöfen, dass ich kleine alte Omis und Opis, die ihr Leben lang Fleisch gegessen haben, und es soll gar nicht diskriminierend sein, das ist ganz wertschätzend gemeint, aber das sind einfach Menschen, die im Alter schon viel erlebt haben und ihr Leben lang Fleisch gegessen haben und plötzlich mir sagen, ich lebe jetzt pflanzlich, ich esse keine Tiere mehr, da könnte ich weinen, weil ich finde das so wunderschön und das zeigt auch, dass egal mit welcher Einstellung oder wie wir erzogen werden, wie wir aufwachsen, wir können alle uns irgendwann entscheiden, das einfach nicht mehr zu machen. Und deswegen glaube ich, dass es besser wird.
Crazy. So kleine private Kleiner privater Einblick meinerseits. Ich hatte so einen Moment innerfamiliär, als mein Papa das erste Mal dann gesagt hat, nee, ey, ist schon okay, ey. Wenn ich bei euch bin, dann brauche ich meine Frikadelle nicht mehr. Und das war so, weißt du, das ist dann so, oh, crazy, ey, wie, und ich, also, jeder, der meinen Papa kennt, der weiß, was das für ein Move ist, er das dann macht, so. Und das, das finde ich cool einfach.
Und es liegt auch da ja wahrscheinlich maßgeblich daran, dass er deine Arbeit verfolgt und dass ihr sprecht und euch unterhaltet. Und ich weiß auch, wie zehrend diese Gespräche sind. Es wäre also absurd, wenn ich sagen würde, meine Familie lebt vegan und alles supi. Ich kenne absolut diese Gespräche, aber auch private Anekdote, meine Mutter ist seit dem 1. Januar auch vegan und ich bin so stolz darauf. Und es hat auch, also wir haben einfach viele Filme zusammen geguckt und so. Also es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben. Und einfach ein bisschen weiter die Leute zu nerven, auf eine nette Art vielleicht.
Letzte Frage. Wenn ich euch schon kannte oder euch heute hier kennengelernt habe, wie kann ich euch unterstützen?
Es gibt viele verschiedene Arten, uns zu unterstützen. Wir sind natürlich an allererster Stelle ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir arbeiten 100% spendenbasiert. Wir können unsere Arbeit nur machen, wenn Menschen das auch finanziell mit kleineren oder größeren Beträgen unterstützen. Ich weiß aber auch, dass das nicht alle Menschen können und das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann uns auch wunderbar unterstützen, indem man von unserer Arbeit anderen Leuten erzählt, indem man das teilt, was wir machen, indem man sich bei uns zu wirklich einem ganz, ganz kleinen Spendenbeitrag, also Infomaterialien zuschicken lässt, unsere Videos teilt, kommentiert, dafür sorgt, dass die Reichweite bekommen. Das hilft uns unfassbar doll. Eine nette Nachricht ist natürlich auch immer schön zwischendurch, also was ganz Kleines. Und einfach da sein, sich davon motivieren lassen. Wir müssen das ja nicht mal sehen, dass die Leute das machen, sondern einfach sich davon inspirieren lassen und sagen, okay, ich probiere es jetzt mal einen Tag aus. Ich gucke mal, was ich in meinem kleinen Kreis machen kann. Das ist was uns auf jeden Fall hilft, weil das ja insgesamt und letztlich dem hilft, für die wir das alle machen, und zwar die Tiere selber. Und ja. Deswegen finde ich, jede noch so kleine Tat unterstützt am Ende unsere Arbeit.
Cool. Elisa, vielen, vielen Dank. Also nach dem Gespräch jetzt war Anni Nova einfach bei mir im Podcast. Und das ist für mich unvorstellbar. Das ist so, so cool. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Vielen Dank für alles, was du uns heute erzählt hast. Vielen Dank für alles, was ihr macht. Es ist einfach gerade ein sehr, sehr schöner Moment für mich, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön. Ja, danke an alle. Also erstmal, dass du uns eingeladen hast und danke an alle, die zuhören. Ist natürlich auch wunderschön.
Die letzten Worte gehören dir. Ich sag schon mal Tschüss und du kannst jetzt noch unendlich lange weitermachen.
Oh, wow. Ich halte mich kurz. Das ist der Claim oder der Satz, der zu unserem Logo gehört. Und hinter dem stehe ich, mit allem, was ich habe. Aber auch Anni Nova steht dafür. Und das ist für die Freiheit aller Tiere. Dafür kämpfen wir. Und ich wünsche mir, dass irgendwann alle Tiere wirklich und ganz ehrlich in Freiheit sind und ihr Leben leben können. Frei von den Menschen.